Zeit hier gefreut. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich meine Brille wieder finde. Die hatte ich eben noch. Guckt in meiner Jacke, irgendwo muss die sein. Ja, wer mich oder uns nicht kennt, Hergen vor dem Berge und Simon, unser Sohn, meine Frau Beate, ist leider kurzfristig krank geworden. Fiebriger Infekt, ja, und da war das nicht ratsam mitzukommen. So weg. Könnte sein, dass sie im Auto ist, ja, genau, guck mal. Ja, wir waren also als Familie von 1984 bis 87 hier bei euch und durften in der schwerpunktmäßig Jugendarbeit tätig sein. Und das war für uns eine sehr prägende Zeit, sehr schöne Zeit. Wir waren vorher auf der Bibelschule in Wiedenest. Ich war 3 Jahre vor zum Glauben gekommen, hatte also wenig Gemeindeerfahrung und ihr wart so die erste prägende Erfahrung, von der wir sehr viel mitgenommen haben. Also sehr dankbar und die Beziehung ist ja auch bis heute bestehen geblieben. Genau, dann sind wir von hier zur Deutschen Inlandmission gegangen. Ein Werk, was sich oder den Auftrag hat, Gemeinden zu gründen in Orten und in Großstädten, in Stadtteilen, wo es also keine Jesus- und missionsorientierte Gemeinde gibt. Wir sind ein kleiner Verein mit 15 Mitarbeitern und treffen uns ab heute Abend in Rade vorm Wald. Nicht gefunden? Merkwürdig. An der Seite in den Jackentaschen ist auch nicht? Schon merkwürdig. Oder habe ich die da liegen lassen irgendwie bei euch? Ja. Ja, jawohl. Danke. Tiefer als, ja.
Ja, ich kann Sachen nicht aus dem Hut zaubern.
Aus der Jacke. Genau. Ja, so sind wir seit vielen Jahren eben Mitarbeiter bei der Deutschen Inlandmission, mittlerweile 3 vor dem Berges, also ich noch mit Minijob, ich bin seit März in Rente, im August diesen Jahres hatte ich meine 50 Arbeitsjahre voll, 72 in die Lehre gekommen. Ja, meine Frau ist mit einer halben Stelle mit dem Schwerpunkt Seelsorge und missionarische Arbeit unter Frauen und wir beide natürlich Ehepaaren und Simon ist seit einem Jahr mit einer halben Stelle neben seinem eigentlichen Beruf als Physiotherapeut, wird nachher auch noch so ein Beispiel aus seiner Arbeit selber erzählen. Ja, das sind wir. Meine Frau richtet oder gibt schöne Grüße weiter und wie gesagt, ist sehr schade, dass sie nicht mit kann, gerade auch die Kollegen dann ab heute Abend in Rade vorm Wald sehen. Ja, in diesem Gottesdienst, ich habe so überlegt und gebetet, was ist dran? Und ich würde gerne mit uns eine Grundfrage des Glaubens bedenken. Heute ist ja Ewigkeitssonntag, Totensonntag, volkstümlich oder der Ewigkeitssonntag. Und der Sonntag erinnert uns so einmal, mindestens im Jahreskreis, im Kirchenkreis daran, dass unser Leben endlich ist. Und die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Und diese Frage stellen sich viele Leute. So, jetzt würde ich gerne die Präsentation starten. Menschen fragen, wie geht es weiter? Soll ich? Genau. Geht es weiter? Geht es nicht weiter? Was ist eigentlich, wenn unser Leben hier zu Ende geht? Fast alle Menschen stellen sich diese Frage. Also ich muss sie erstmal anschalten. An. Genau. Manche machen, sind überzeugt, mit dem Tod ist alles aus. Gibt es ein witziges Buch über die skurrilsten Todesanzeigen. Alle Kulturen und Religionen dieser Welt sind überzeugt davon, es geht weiter. Irgendwie. Bis auf wenige Ausnahmen glauben eigentlich alle Menschen in allen Kulturen, Völkern, Religionen an irgendwie geartetes Fortbestehen der menschlichen Existenz. Mit wenigen Ausnahmen. Diese wenigen Ausnahmen sind wir in der westlichen Welt. Aber immerhin bei uns glauben Umfragen zufolge 50% daran, dass es irgendwie, also dass es einen Gott gibt, eine ewige Welt und weitergeht und 50% nicht. Aber auch die, die glauben, dass es weitergeht, haben die verschiedensten Vorstellungen. Juden, Christen und Muslime sind an der Stelle recht ähnlich geprägt, glauben an ein Leben nach diesem Leben, sowohl in einem Himmel oder auch einer Hölle. Der Buddhismus und der Hinduismus haben ein rundes, ein zyklisches Weltbild und sind überzeugt, wenn ein Mensch hier stirbt, wird er in einer neuen Existenz wiedergeboren. Das Rad von Geburt und Wiedergeburt, was nur durchbrochen wird in der Erlösung. Und diese Erlösung ist aber eine völlig andere Vorstellung von dem Nirvana. Nirvana, sagte mal jemand, ist der Zustand der Flamme, wenn sie erloschen ist. Was auch immer wir uns darunter vorstellen. Dann gibt es die Ahnenreligionen wie der Shintoismus in Asien, dass die Geister der Verstorbenen weiterleben und hineinwirken in unsere Welt und wir müssen sie gnädig stimmen durch Opfer. Die antiken Religionen wie die Ägypter bereiteten sich durch Totenstädte, sogenannte Nekropolen, auf ein Leben im Schattenreich vor, auch das Reich ausgestattet mit allem, was man dann im neuen Leben, im Leben jenseits braucht, mit Nahrungsmitteln, mit Schmuck und allem, was ihnen beigegeben wurde. Also wir sehen, die Welt ist, Welt glaubt. Ganz allgemein kann man sagen, unsere Welt glaubt, bis auf wenige in eher unseren westlichen Kulturkreisen. Auch die Ungläubigen sind sich nicht sicher, ob wirklich alles aus ist. Oder Eric Clapton, der Blues-Sänger, der nach dem tragischen Unglückstod seines Sohnes dieses Lied Tears in Heaven schrieb und auch eine Hoffnung, eine vage Hoffnung ausdrückt, dass er ihn wiedersehen wird. Die Toten Hosen, die mit einem tollen Konzert, vielleicht hier in Düsseldorf, wo sie ja herkommen, hoffen, dass es Tage wie diese noch ewig geben wird. Hollywood, wo sich die Filmindustrie des Themas angenommen hat, sehr Robin Williams, ein sehr tragischer Film, wo er durch Liebe seine verstorbene Frau wieder zurückgewinnt. Also auch da merken wir es, eine tiefe Sehnsucht. Es möge doch nicht alles aus sein. Bekannt geworden ja die Berichte über Nahtoderlebnisse, die zunächst von der amerikanischen Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross schon in den 80er Jahren aufgeschrieben worden sind. Es hat also einen Boom gegeben bis heute, wo Menschen berichten, die jetzt meinetwegen einen Herzstillstand hatten nach einem Unfall, was sie dort erlebt haben. und was vieles darauf hindeutet, es geht weiter. Wobei man sagen muss, Nahtoderfahrung ist immer noch auf dieser Seite des Flusses und nicht auf der anderen Seite. Und etwas ganz Modernes, Firmen, der Cryonics, die anbieten Menschen nach dem Tod zu konservieren und in diesen Flüssigkeitsbehältern mit einer Art Frostschutzmittel aufzubewahren, bis in 100 Jahren, 500 Jahren, wie auch immer, wo es dann gelingen mag, alle Krankheiten zu heilen. Also die technische Version einer Auferstehung und eines ewigen Lebens. Sir John Eccles, der 1963 den Nobelpreis für Medizin bekam, schrieb einmal damals über das Zusammenwirken von unserem menschlichen Geist und unserem Körper. Er schrieb, was geschieht mit einem Programmierer, wenn der Computer zerstört wird? Und was geschieht mit dem menschlichen Geist nach dem Hirntod? Eccles Antwort sinngemäß, der Verlust des Computers nimmt dem Programmierer zwar seine Arbeitsgrundlage, aber nicht seine Existenz. Entsprechendes geschieht beim Tod. Der menschliche Geist verliert die Arbeits- und Kommunikationsfähigkeit mit unserer sichtbaren Welt. Das hat aber nichts mit der Existenz des menschlichen Geistes zu tun. Der Geist gehört nicht zur materiellen Welt. Er ist unsterblich. Sir John Eccles, Nobelpreisträger für Medizin. Ein schönes Bild, finde ich. Aber das alles, wenn wir das alles mal so sehen, wie unterschiedlich die Sichten sind, dann wird klar, wir brauchen jemanden, der uns Auskunft geben kann, der wirklich schon auf der anderen Seite des Flusses war. Alles, was wir Menschen uns ausdenken können, mögen ja schöne Bilder sein, schöne Vergleiche, Wünsche, Hoffnungen, Spekulationen, aber es bleiben eben Spekulationen. Und so brauchen wir jemanden, der zurückgekommen ist. Ihr habt sicher auch schon manchmal diesen Satz gehört, dass Leute so in der Diskussion sagen, ja, aber es ist ja noch keiner zurückgekommen. Aber das stimmt nicht. Jesus ist auferstanden, 3 Tage im Reich des Toten und der Toten und zurückgekommen. Und so ist das Glaubensbekenntnis von Christen von Anfang an, ich glaube an Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten. Das ist die zentrale Botschaft, von der Christen leben. Gott ist in Jesus zu uns gekommen, hat uns gezeigt, wer der unsichtbare Gott ist und was wir von der unsichtbaren Welt wissen können und wissen müssen. Wir waren, also Simon, Beate und ich, wir waren vor 2 Wochen auf einer Beerdigung, 2 Wochen. Simon wird gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Und im Rahmen dieser Abschiedsfeier ein freier Trauerredner, und der sprach von der Welt der Lebenden, also damit meint er unsere Welt, und der Welt der Toten. Und wie das dort aussieht, das wisse ja keiner. Wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, wir würden das genau andersrum sagen. Wir hier leben eigentlich in der Welt der Toten. Und drüben ist die Welt der Lebenden. Und wie das dort aussieht, davon wissen wir sicherlich nicht alle Details, aber das Wichtigste, was wir wissen müssen, das wissen wir, weil Jesus uns das weitergegeben hat. Ein Schnelldurchgang durch die Bibel. Das, was wir schon im Lied am Anfang gesungen haben, uns zusingen lassen haben von dir. Vielen Dank, ein tolles Lied, toller Text. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Nach dem Bild Gottes heißt, wir sind mit Fähigkeiten, die Gott hat, in Grenzen ausgestattet, und wir sind mit der Fähigkeit, bei Gott und für Gott da zu sein, Kommunikation, Beziehung mit Gott zu haben, geschaffen. Aber diese Beziehung ist zerbrochen durch den Sündenfall, also die ersten Seiten der Bibel, durch das Misstrauen, durch die Skepsis Gott gegenüber und seinen Anordnungen gegenüber. Und so ist die Beziehung zerbrochen und wir Menschen wurden dazu bestimmt, auf einer Erde zu leben, wo Gott nicht einfach nahe ist. Da ist was kaputt gegangen. Und die Folge davon, wir sind Rebellenkinder, das Paradies ist abgebrannt und wo Liebe und Frieden und Harmonie war, ist Krieg eingezogen. Das haben wir im Moment seit zwei Jahren, ne? seit gut einem Jahr sehr dramatisch vor Augen in der Ukraine. Da wo Gott und die Beziehung zu ihm verloren geht, da zieht Unfriede und Überlebenskampf ein. Ich habe so ein Bild seit vielen Jahren vor Augen. Wir sind als Menschen wie eine Schnittblume. Die ist erst noch schön, aber sie lebt mit Verfallsdatum, weil sie vom Lebensgrund abgeschnitten ist. Und das ist menschlich eigentlich unmöglich. Man kann eine Blume nicht wieder einfach in die Erde stecken, da wird nichts draus, sie wird verfallen. Ja, wir sterben des Todes, heißt es im 2. Samuel, und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber das ist nicht das, was Gott sich wünscht, sondern er wünscht sich, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Jesus erzählt eine Geschichte, darum soll es jetzt hauptsächlich gehen. Und ich erzähle diese Geschichte nicht, weil ihr die vielleicht alle nicht kennt, manche mögen sie nicht kennen, denn es ist neu. Aber für uns als Menschen, die mit Jesus leben, wir sind wahrscheinlich immer wieder auch mit Menschen im Gespräch, die noch auf der Suche sind in ihrem Leben, Fragen, Zweifel haben und die eben fragen, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter? Vielleicht mag uns diese Geschichte helfen für das Gespräch. Wobei die Geschichte, die Jesus erzählt, eigentlich eine harte Geschichte ist, aber auch eine schöne, eine ernste, und das ist die Realität. Ich lese aus Lukas 16 die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Jesus sagt, da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag in Luxus lebte. Vor den Toren seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Schließlich starb der Arme und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. In Abrahams Schoß, sagen so die alten Übersetzungen. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb dann und wurde begraben, als er in dem Totenreich, im Hades, in der Hölle, heißt es in meiner Übersetzung, wieder zu sich kam und Qualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze nur ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut der Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet, aber du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Da bat der Reiche, Vater Abraham, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisungen von Mose und den Propheten Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ja, das erzählt Jesus seinen Zuhörern, die vielleicht sehr erschrocken sein werden, wie vielleicht auch wir. Vielleicht haben wir die Geschichte auch schon so oft gehört, dass es uns nicht mehr berührt. Zunächst mal etwas Grundsätzliches. Was Jesus hier erzählt, ist natürlich eine bildhafte Sprache für die Dinge der Welt Gottes, der ewigen, unsichtbaren Welt, gibt es in unserer Welt keine Worte. Deswegen werden immer Bilder gebraucht werden müssen. Ich vergleiche das oft, Freunde von mir oder Bekannte, mit denen wir auf der Bibelschule waren, wir sind hier zu euch nach Heiligenhaus gekommen, sie sind nach Papua-Neuguinea in einem Stamm, der noch nie Kontakt vorher mit der weißen Zivilisation hatte. Sie hatten dann zum Beispiel ein Satellitentelefon, um mit der Station in Kontakt treten zu können. Und die Leute, die waren völlig entsetzt, dass aus diesem Kasten eine Stimme rauskommt und haben gedacht, da sind kleine Menschen drin. Und sie haben dann versucht zu erklären, was ein Satellitentelefon ist. Und Martin und Beate, so heißen die beiden, sagten, das ging nicht. Wir konnten höchstens Bilder gebrauchen. Sie wurden mit dem Hubschrauber eingeflogen und ausgeflogen, wenn es nötig war, weil es gab keine Straßen. Und diesen Hubschrauber nannten dann die Menschen dieses Volks, die Davawa, also das Indio-Volk, ein Pferd, was kein Gras frisst. Ja, das ist so ist das, wenn es noch keine Worte gibt für eine Realität, die völlig fremd ist. Und so ist diese Geschichte hier auch eine bildhafte Geschichte. Manche sagen und glauben, das ist ein Gleichnis. Andere sagen, das mag eine wirkliche Begebenheit sein, weil in keinem Gleichnis sonst der Bibel werden Menschen mit Namen genannt, sondern immer nur, da war ein reicher Mann oder so. Aber hier wird ein Name genannt, nämlich Lazarus. Nun denn, was lernen wir hier? Was sehen wir in dieser Geschichte? Wenn unser Leben hier zu Ende geht, ist das Leben nicht zu Ende. So wie Sir John Eccles sagte, der Geist ist nichts Materielles, er stirbt nicht. Physiker sagen, Energie vergeht nicht, nie. Sie wechselt nur ihren Zustand. Wenn eine Batterie sich entleert, ist die Energie nicht weg, sondern sie wird in Licht oder letztlich in Wärme umgewandelt. Dann sehen wir in dieser Geschichte, Mensch bleibt Mensch. Der Reiche bleibt, wie er war, Lazarus bleibt, wie er war. Wir bleiben Persönlichkeit, auch nach dem Sterben. Auch wenn der Körper im Grab verfällt, werden wir keine irgendwie nebulösen Geistwesen, sondern wir werden sehr real bleiben. Es ist Gespräch möglich, Kommunikation mit Gott, hier symbolisiert durch Abraham, den Vater des Glaubens, und irgendwo vielleicht auch untereinander. Alle werden auferstehen. Alle werden ihre Augen einmal in dieser anderen Welt jenseits des Flusses aufschlagen. Gute und Böse. Millionäre, Milliardäre und Slumbewohner aus Indien und den anderen Elendsquartieren der Welt. Könige, Bundeskanzler, einfache Arbeiter, Philosophen, Theologen, Atheisten, alle. Weil Gott es so will und gemacht hat. Wir sind nicht für diese Welt im Letzten gemacht, sondern für die Welt Gottes, letztlich für Gott selber gemacht. Dann sehen wir hier, der Fokus liegt auf diesen zwei Personen, die sinnbildlich für uns Menschen dieser Welt stehen. Das ist einmal Lazarus und er schlägt seine Augen an dem Ehrenplatz neben Abraham oder die Luther übersetzt Abrahams Schoß auf. Und das symbolisiert, ein Mensch ist am Ziel. Er ist bei Gott, da wo er hingehört. Was im Paradies kaputt ging, also die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer, die ist jetzt wieder hergestellt. Die Engel, Diener Gottes, geleiten ihn an den Platz in der Gegenwart Gottes. Lazarus wird mit Namen genannt und er hat seinen Namen auch noch hier in der Welt Gottes. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Und es ist ja so, dass bei uns, sagt man, Namen sind wie Schall und Rauch. In der biblischen Sprache haben Namen sehr, sehr oft eine Bedeutung, die mit ihrem Leben, ihrem Wesen, ihrem Schicksal eng verbunden sind. Lazarus heißt, Gott hat geholfen. Er kennt seinen Namen. Und Lazarus kannte offensichtlich Gott, auch in Armut und Elend. Offensichtlich war er im Buch des Lebens aufgeschrieben. Vielleicht das Entscheidendste, was man überhaupt über einen Menschen sagen kann, ist nicht, wie sein Beruf war, wie bekannt er war oder sein Kontostand, sondern ob er im Buch des Lebens aufgeschrieben war. Abrahams Schoß, der Ehrenplatz bei orientalischen Gastmählern. Es ist eben in der Welt des alten Orients geschrieben. Und das bedeutet, er war der am meisten Angenommene, ganz dicht am Gastgeber, hier symbolisiert durch Abraham. Und die tiefste Sehnsucht von uns allen, von allen Menschen, die wird hier gestillt. Geborgenheit, Friede, Harmonie, Angenommensein, Liebe in der Gegenwart Gottes. Er darf schon sich freuen in diesem Art Zwischenzustand bis zur endgültigen Auferstehung, was die Bibel am Ende in Offenbarung 21 so beschreibt. Kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen. Gott wischt alles ab und er sagt, ich mache alles neu. Und dann Offenbarung 21 hier das Bild, dass die Hochzeit der Braut Christi, der Gemeinde, Hochzeit als Vereinigung mit dem Gott, den wir bis jetzt nicht gesehen haben. Lazarus, das Bild für einen Menschen, der am Ziel ist. Und ich möchte so die Brücke schlagen zu uns und sagen, das ist das Ziel, was Gott mit dir hat. Und ich kann dir nur persönlich jedem Einzelnen wünschen, dass auch du im Buch des Lebens aufgeschrieben bist. Und wie man dahin kommt, sagt die Bibel ja deutlich, nicht durch, indem man ganz viel Gutes tut oder sich einer Gemeinde anschließt, was eine gute Sache ist, sondern wenn wir einfach Ja sagen zu diesem Angebot in Jesus, der für uns gekommen und gestorben ist. Dann schwenkt quasi die Kamera von Lazarus weg und die Mehrheit des Textes ist verrückterweise liegt bei diesem reichen Mann. Ein Bild für einen Menschen, der sein Ziel eben nicht erreicht hat, der verloren ist. Von ihm wird übrigens kein Name genannt. Das Einzige, was von ihm erwähnenswert war, war sein Geld. Er kannte Gott offensichtlich nicht, denn er lebte ohne nach Gottes guten Ordnung zu fragen. Sein Lebensmotto war, ich, meiner, mir, mich. Mitleid kam in seinem Wörterbuch nicht vor. Barmherzigkeit hielt er für sentimentalen Glaubensquatsch. Nur die Harten kommen in den Garten, was ist schon nach dem Tod, wissen wir sowieso nicht. Aber Jesus nennt es uns, das ist erschreckend, aber eben auch real. Sein Schicksal ist weit weg von Abraham und damit weit weg von der Gegenwart Gottes. Und das bedeutet eben auch im Gegenteil zu Lazarus kein Trost, kein Glück, keine Geborgenheit, keine Liebe, kein Angenommensein. Ohne Gott wird Leben zur Hölle. Das mit den Flammen und der Qual, was hier genannt wird, ich denke, hier sind Bilder gebraucht, die etwas ausdrücken von der schlimmen Endgültigkeit, ohne dass wir das vielleicht jetzt wörtlich so sehen müssen, so wie die mittelalterlichen Bilder. Aber es ist die Realität. Es gibt keinen Weg zurück, keine Bitte, kein Gebet hilft jetzt mehr. Die Würfel für unsere Zukunft, die fallen hier in dieser Welt. Ja, es ist ernst, aber so ist das Leben. In diesem Leben müssen wir Entscheidungen treffen und unsere Entscheidungen haben immer Auswirkungen. Das gilt ja schon im ganz normalen Leben, ob wie wir mit unserem Geld umgehen, was wir für einen Beruf wählen oder was wir für einen Lebenspartner wählen. Unsere Entscheidungen haben immer Konsequenzen, auch für die Ewigkeit. Viele fragen, und ich habe mich das auch oft gefragt, ist es ja gerecht? Ist diese Geschichte gerecht? Ist das, was Jesus hier sagt, gerecht? Kann ein liebender Gott Menschen verloren gehen lassen? Und ich habe aber so nach und nach gelernt, wäre es andersrum gefragt, gerecht, wenn alle gegen ihren Willen und Wunsch einmal in der Gegenwart Gottes sein müssten. Mörder, Kinderschänder, IS-Terroristen, die Hitlers und Stalins unserer Welt. Alle wären da. Alle würden wir sie dort wiedersehen, womöglich unverändert. Wäre das gerecht? Und ich denke, um der Liebe willen muss es eine Trennung geben und kann es nur eine Trennung geben. Dann kann man fragen, der hier bei Gott ist, ist der Arme und der Reiche geht verloren. Manche haben ja gefragt, ja Leute, kommen Reiche in die Hölle und Arme in den Himmel? Dann hätte keiner von uns hier eine Chance. Denn wir alle, die wir hier sitzen, sind in unserer Welt die Reichen. Wir gehören zu den vielleicht 3% dieses Planeten, die sich sowas wie wir hier sehen und Autos vor der Tür und alles das leisten können. Nein, es mag vielleicht so sein, dass Reichtum, in dem wir leben, sehr verführerisch ist. Er verführt zu dem Gedanken, wir brauchen Gott nicht. Das ist auch so. Menschlich gesehen brauchen wir oft Gott nicht. Und es stimmt doch nicht. Das wird Simon gleich ein Beispiel erzählen. Der englische Philosoph, der in Mitte des Lebens erst zum Christen wurde, Professor für Literatur in Cambridge, C.S. Lewis, schrieb, es gibt letztlich nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Du wolltest ohne mich leben, jetzt musst du auch ohne mich leben. Dein Wille geschehe. Und dann entzieht Gott den Menschen, die ein Leben lang ohne ihn leben wollten, alle Vorzüge seiner Gegenwart. Und das Resultat davon nennt die Bibel Hölle. Glücklicherweise ist das kein Schicksal, nichts, was uns ereilen muss, sondern die Bibel endet mit dem Ruf in die Ewigkeit. Jetzt bin ich ein bisschen meine Bibel, die ich nicht so oft lese, mit. Da. Und der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Umsonst. Das ist diese Einladung, die ja in Jesus begründet ist. Er hat für uns alles getan, dass diese Grenze zwischen Gott und uns aufgehoben wird. Er hat die Schuld unseres Lebens bezahlt und die Tür zur Ewigkeit aufgestoßen. Und ich bete, dass wir alle als Gotteskinder für andere Menschen eine Hilfe und ein Wegweiser sein können, dass sie diesen Weg zur Ewigkeit finden. Simon hat das sehr auch dramatisch erlebt im letzten Jahr und wird ein bisschen was davon erzählen.
Hallo, ihr Lieben, schön euch alle zu sehen. Ich kenne die wenigsten und doch sind wir miteinander verbunden durch Jesus Christus. Und es ist wunderbar, bei euch zu sein. Es ist toll zu spüren, dass Gott hier ist und dass wir gemeinsam das Fundament haben, ihn anzubeten. Und das ist genial. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich will euch kurz ein wenig mit reinnehmen in das, was wir, also meine Frau, meine Kinder und ich erleben durften im letzten Jahr oder in diesem vergangenen Jahr. Ich arbeite als Physiotherapeut in Bad Essen, mittlerweile seit einem Jahr jetzt nur noch zu ungefähr 20 Stunden die Woche und die weitere Zeit investieren wir uns. Ich verstehe mich und meine Frau als Team in Bad Essen und der Region mit dem Ziel, Hausgemeinschaften und liebevolle Gemeinschaften, die sich um den Glauben drehen, zu gründen. Und da war ein Tag, da rief mich eine Frau an. Sie wäre von einem Kollegen überwiesen worden zu mir, oder also ein Kollege aus einem anderen Ort. Er wüsste nicht weiter mit ihr, ob ich da mal drauf schauen mag. Und so kam sie dann erst zu uns nach Hause und ich schaute, was ich für sie therapeutisch tun kann. Und sie lernte so auch eben dann meine Frau kennen und ihre liebevolle Art. Und es war ich glaube, die zweite Therapie noch im Wohnzimmer bei uns, wo wir dann rauskamen in den Flur und Heidi kam mit einem riesen Blumenstrauß und sagte, hier Petra, die sind für dich. Und Petra machte riesen Augen und sagte, warum denn das? Womit habe ich denn das verdient? Ach, einfach nur so, weil wir dich lieb haben und weil Jesus uns lieb hat. Und ja, Petra war völlig von den Socken. Ich überwies sie dann erst einmal weiter in die Therapiepraxis, in der ich angestellt bin, und habe sie dort weiter therapiert. Aber so blieb irgendwie auch ein kleiner persönlicher Kontakt. Und eines Tages rief sie mich an, völlig in Tränen. Simon, ich habe gerade versucht, mich umzubringen. Aber es hat nicht geklappt. Nicht mal das krieg ich geschissen. Das waren ihre Worte. Dramatisch. Ich war auch ein wenig vor den Kopf gestoßen. Wie begegnet man sowas? Das kriegt man jetzt auch nicht alle Tage. Und so lud ich sie erst einmal zu uns nach Hause ein und wir erzählten ihr von diesem Jesus, den sie bei uns schon gespürt hat, aber sie wusste noch nicht, was das war, was wir da haben. Und wir luden sie ein und haben gesagt, Petra, bist du so mutig, mit uns eine Abenteuerreise zu machen? Und wir nehmen dich an die Hand und wir gehen gemeinsam durch die Bibel und wir schauen, ob du in Jesus einen Freund findest und einen Retter, so wie wir. Denn Jesus möchte, wie Papa das schon sagte, dir in deinen tiefsten Bedürfnissen begegnen. In deinen Selbstzweifeln, in deinem Selbsthass. Ja, verzeiht, wenn ich mich da noch so rühren lasse. Ja, und so machten wir uns auf die Reise. Das war eine wunderbare Reise. Petra war eine ganz wunderbare Bibelleserin. Sie fing an, wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben mit ihr gemeinsam gelesen und sie fing an, zu Hause zu lesen und schrieb uns eigentlich täglich mindestens 23 Mal und hatte so spannende Fragen, ganz kritische Fragen. Und sie war noch lange nicht überzeugt. Sie sagte einfach nur, ich bin mal gespannt, was da so ist, ob da was hintersteckt. Sie kommt aus dem Katholischen und hatte mit dem Glauben nichts am Hut. Und um Petra ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Sie ist ein Verschickungskind, das heißt, sie ist schwer traumatisiert, depressiv, in ihrer Grundstimmung sich selbst nicht annehmend. Und sie hat viele Stimmen in ihrem Leben gehabt, die ihr gesagt haben, du bist nicht gut genug, du bist nicht schlau genug, du bist nicht schön genug, du bist überhaupt nicht gewollt, dich sollte es eigentlich gar nicht geben. Ja. Und Jesus ist ihr in der Bibel auf so eine einfühlsame und liebevolle Art begegnet, und wir waren dabei, dass sie langsam spürte, boah, irgendwie scheint da was dran zu sein. Und so sagte sie irgendwann, okay, ich gebe diesem Jesus mal eine Chance. Ja. Und so begann ein wunderbares halbes, dreiviertel Jahr mit Jesus, in dem sie viel lernen durfte, in dem sie lernen durfte, dass sie gut ist, wie sie ist, dass sie geliebt wird. Jesus hat nicht alle von ihren Wunden geheilt. Es war immer noch ein Kampf in ihr, aber Jesus hat ihr gezeigt, mit mir schaffst du es trotzdem. Du bist trotzdem gut, auch wenn du in weltlicher Sicht vielleicht kaputt bist. So für mich bist du perfekt. Und dann kam die Krebsdiagnose. So ein junges Christenleben. Und dann fragte sie mich in Tränen, Simon, was soll ich denn noch alles tragen? Warum denn das jetzt noch? Ich kann doch gar nicht mehr. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und wir wussten auch keine rechte Antwort darauf und haben ihr einfach Liebe, Zeit, Wertschätzung und Gebet entgegengebracht und sie mitgetragen, auch mit Fragen, die wir hatten. Und wir wussten nicht, was das soll. Und so war in der Krankenhauszeit, und sie hatte eine schwere Arztphobie, und das war eine schwere Zeit für sie. In der Krankenhauszeit sagte sie mir einmal, Simon, ohne Jesus wäre ich hier drin echt eingegangen. Ich weiß nicht, wie ich das ohne Jesus geschafft hätte. Das war vor 5 Wochen. Vor 3 Wochen ist sie zu Jesus gegangen. Und ihre letzten Worte waren, ach Simon, weißt du, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß doch, wo ich hinkomme. Bei ihrem Suizid hat es nicht geklappt. Und wir dachten so, ja, der Tod greift schon nach ihr. Aber Jesus hat das letzte Wort. Er hat gesagt, nein, noch nicht. Ich habe noch ein Wörtchen mitzureden. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben und sie hatte eine so innige Beziehung zu Jesus. So eine liebevolle Beziehung. Sie war so eine herzensgute und Jesus zugewandte Frau. Und Jesus hat sie erlöst. Jesus hat sie geheilt. Wir haben viel für sie gebetet. Eine kleine Geschichte, auch eine wahre Geschichte dazu. Da war eine junge Familie mit auch jungen Kindern, und die Frau hatte Krebs, und die Kinder und auch der Mann und alle und Pastoren dieser Welt haben für diese Frau gebetet und Heilung über ihr ausgesprochen, und sie starb. Und die Kinder haben gefragt, was soll denn das? Wir haben doch gebetet, dass sie frei wird, dass sie keine Schmerzen mehr hat, dass sie gesund wird, und jetzt stirbt sie. Hält Jesus sein Wort nicht? Und der Mann beugte sich zu seinen Kindern und fragte, wisst ihr, hat Mama jetzt noch Schmerzen? Nein. Ist Mama jetzt noch krank im Himmel? Nein. Dann hat Jesus sein Wort gehalten. Jetzt geht's ihr gut. Und genau so geht es Petra. Was ein Segen, dass sie noch diese Hoffnung erleben durfte. Denn der Tod war schon so nah. Ja, und wir dürfen dabei sein, wir durften dabei sein, und ich bin wie ihr merkt und seht, nach wie vor schwer bewegt und voller Dankbarkeit, dass ja, Gott uns offene Augen gibt für die Menschen, die um uns herum sind. Und dass wir hinter die Fassade schauen dürfen, was Menschen wirklich bewegt und ihnen begegnen. Erst einmal ganz einfach als Menschen, mit der Wertschätzung, die wir haben, mit der Liebe und der Zeit, die wir haben. Und ja, darüber hinaus, das ist Gottes Plan.
Immer wieder kämpfe ich mit Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, dass ich nicht genug bin. In mir sind Lügen, die mir sagen, dass ich niemals mithalten kann. Ich frage mich, ob ich je mehr sein werde als die Summe meiner Hochs und Tiefs. Du sagst, dass ich geliebt werde, auch wenn ich nichts fühle. Du sagst, dass ich stark bin, auch wenn ich mich schwach fühle. Du sagst, ich werde festgehalten, wenn ich zu kurz komme. Du sagst, dass ich zu dir gehöre, selbst wenn ich sonst nirgendwo dazu gehöre. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist alles, was du von mir denkst, weil ich in dir meinen Wert finde und meine Identität. Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. Oh, you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. My identity. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. Oh, you say I am strong when I think I am weak. Oh, you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved am strong when I think I am weak. Oh, you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe.
Ja, vielen Dank auch Anna, dass du heute da warst. Du bist ja auch gar nicht mehr hier in der Gemeinde und bist sozusagen heute, ja, Gast bei uns, genau. Schön, dass du da bist, genau. Ich möchte ehrlich gesagt all dem gar nichts zufügen. Ich glaube, jeder geht mit vielen Gedanken nach Hause. Ich wünsche euch einfach nur Gottes Segen dabei, bei dem Nachdenken über all das, was heute gesprochen wurde, an Zeugnissen und Beiträgen kam. Und lade euch ganz, ganz herzlich ein, erstmal noch hier zu bleiben, euch auszutauschen. Wir haben ja ein gemeinsames Mittagessen. Jeder hat ein bisschen Fingerfood mitgebracht oder viele haben Fingerfood mitgebracht. Und wir haben gedacht, weil ja immer sonst nur ein bis zwei Sachen pro Tisch stehen, das wäre ja ein bisschen einseitig, haben wir gedacht, wir sammeln das Ganze doch mal so ein bisschen buffetmäßig da hinten, sodass ihr dort einfach hingehen könnt, euch was wegnehmen könnt und dann euch hier austauschen, wie ihr möchtet. Viel Segen für diese Woche wünsche ich euch, euch auch jetzt für die nächsten Tage und ich übergebe.
Ja, nur ein Satz noch. Wir sind sehr dankbar, wenn ihr weiter für uns betet als Familie, für Beate und mich, für Simon und Heidi, für unsere anderen Kinder, für den Dienst. Jetzt die verstorbene Petra hinterlässt ja eine Familie, zu der wir auch Beziehung haben. Also ja, und wir hoffen, dass sie auch einmal bei Jesus sind. Für sowas brauchen wir viel Segen. Wir haben hinten von Beate und mir und von Simon und Heidi Kärtchen ausgelegt zum Mitnehmen als Erinnerung zum Gebet. Dankeschön.
Und grüßt bitte die Beate ganz, ganz lieb von uns. Ja? Okay, dann ist der Gottesdienst jetzt quasi der offizielle Teil des Gottesdienstes beendet und der Rest folgt jetzt.